Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ja, diese Wortspielwitze. Wollte mal eben mit Spider-Man telefonieren, da hatte der doch tatsächlich kein Netz. Danach habe ich bei Weight Watchers angerufen und da hat keiner abgenommen. Und der DJ, den ich dann angerufen habe, der hat einfach aufgelegt. Beim Flughafen hat auch keiner abgehoben. Dann habe ich es im Hotel versucht, die hatten keinen Empfang. Im Krankenhaus konnten sie mich immerhin verbinden, also rief ich bei der Deutschen Bahn an. Ja, die hatten mal wieder keinen Anschluss. Und da ist mir schließlich der Kragen geplatzt. Da habe ich Angela Merkel direkt angerufen. Da habe ich mich ja wohl total verwählt. Flach, aber irgendwie witzig. Vielleicht kennt ihr noch mehr. Das waren längst nicht alle. Stellt euch mal vor, wir würden bei Gott anrufen und er würde nicht hören. Der hätte keinen Anschluss. Unsere Lieder, unser Lobpreis, unser Dank, unsere Bitten, unsere Sorgen, er hätte gar kein Netz, das wäre ja schrecklich. Das wäre ja für uns als Christen, die wir Gebet und Reden mit Gott als Atem der Seele erleben, das wäre grauenhaft, das ist unvorstellbar. Und das ist auch gut, dass es unvorstellbar ist, denn es ist unvorstellbar. Weil die Bibel uns an ganz vielen Stellen sagt, wende dich in jeder Lebenslage an Gott. Let us pray, so wie das in dem Lied auch rüberkam. Es gibt so einen Bibelvers, den nennt man auch die Notrufnummer Gottes. 50:15 kann man immer wählen. Psalm 50:15, wo uns der Psalmschreiber auffordert, bist du in Not, so rufe mich zu Hilfe. Ich werde dir helfen und anschließend wirst du mich preisen. Gott hat immer Anschluss. Gott hat immer Empfang. Wir dürfen beten. Wir können beten, immer zu jeder Zeit. Wie cool ist das? Wir können zu Gott reden wie mit einem Freund, wie mit den Eltern. Wir können mal klagend vor Gott treten, mal lobend, mal fragend, mal bittend, mal mitteilend, mal fürbittend, mal sorgenteilend. Gott hat ein offenes Ohr. Er will uns zuhören. Gebet ist Atem der Seele, auch kam im Lied zum Ausdruck. Und Gebet ist keine lästige Pflichterfüllung, nicht ein To-Do. Es ist Beziehungsausdruck, Gespräch. Dieses Gespräch kann überall sein, überall stattfinden, an jedem Ort, an den unmöglichsten Orten. Und Gebet ist kein Thema, ja, mit dem man Druck ausüben sollte. Der Gründer der 24-7-Prayer-Bewegung, Pete Gregg, der Engländer, der hat letztens Folgendes getwittert. Sehen wir auf der nächsten Folie. Ich habe ja hier selber so ein tolles Ding. Can I be honest with you? I'm actually not into prayer. I'm into Jesus, so we talk. I don't believe in the power of prayer. I believe in the power of God. So I ask for his help. Kann ich ehrlich mit euch sein? Schreibt er an seine Follower, wovon ich einer bin bei Twitter. Ich stehe eigentlich gar nicht auf Gebet, sagt der Gründer der Bewegung 24-7 Prayer, also 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weltweite Gebetsbewegung. Ich stehe auf Jesus, deswegen rede ich mit ihm, ja? Weil ich auf Jesus stehe. Ich glaube noch nicht mal an die Kraft des Gebetes, ich glaube an die Kraft Gottes. Und deswegen rede ich mit ihm und frage ihn für und um seine Hilfe. Und ich glaube, das bringt es auf den Punkt, weil ich zumindest manchmal so ein komisches Verhältnis zum Gebet habe. Ich muss jetzt wieder beten, habe nicht genug gebetet, habe ein schlechtes Gewissen. Darum geht es doch gar nicht. Ich habe doch eine lebendige Beziehung zum Herrn. Ich glaube an seine Power, an seine Kraft. Und deswegen will ich doch mit ihm reden, will ihm doch erzählen, was ich erlebe, was ich denke, was in meiner Familie abgeht, was auf meiner Arbeitsstelle abgeht, was mich in meiner Nachbarschaft bewegt oder was ich cool finde und auch was ich nicht cool finde und meine Trauer, das will ich doch mit ihm teilen. Und ich möchte heute Morgen mit uns über das bekannteste Gebet der Bibel und der ganzen Welt nachdenken. Dieses Gebet wird in allen Kirchen gesprochen. Seit Tausenden von Jahren oder seit Hunderten von Jahren, seit 2000 Jahren. Weil es von Jesus ist. Er hat es erfunden. Welches Gebet könnte das sein? Es kann nur das Vaterunser sein. Das Gebet des Herrn, wie wir es auch manchmal nennen. Und es ist konfessionsübergreifend. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob du katholisch, evangelisch oder freikirchlich bist oder was weiß ich. Überall wird dieses Gebet gebetet. Aber sehr selten in unserer Bewegung. Von meiner persönlichen Biografie her stand ich dem Vaterunser immer total skeptisch gegenüber. In meiner evangelisch-freikirchlichen Heimatgemeinde, eine kleine Baptistengemeinde, da wurde das nie gebetet. Ganz selten. Und wenn es mal gebetet wurde, dann haben wir das in meiner Familie am Mittagstisch besprochen. Hast du gemerkt, da hat man heute das Vaterunser gebetet. Das kommt doch aus der Kirche. Ja? Und Kirche ist immer kritisch. Unsere Väter, die wurden doch von der Kirche unterdrückt. Wir haben doch die Kirche verlassen. Jetzt holen wir uns die quasi liturgisch wieder ins Haus. Und außerdem plappern da alle nur so und murmeln. Das war so die Einstellung. Und das habe ich auch jahrelang gedacht. Ja, das Vaterunser, das betet man in der Kirche nur. Und natürlich habe ich erlebt, wie das Vaterunser von vielen Leuten einfach nur dahergeplappert wurde. Einfach so, mir nichts, dir nichts, gedankenlos. Das ist natürlich nicht gut. Es wirkte abgenutzt. Es wurde auch von vielen Leuten gebetet, die ich gar nicht so als Christen identifiziert hätte. Die haben es einfach gebetet. Aber natürlich darf man auch als jemand, der nicht an Gott glaubt, zu Gott beten. Das macht Gott ja nichts aus. Aber irgendwie und irgendwann als Jugendmissionar im Forum Wiedenest ist mir ja mal aufgegangen, das Vaterunser, das ist ja nicht von der Kirche. Das ist ja nicht katholisch oder evangelisch, sondern es ist von Jesus, ja, von ihm, also vom Besten aller Menschen. Der, von ihm ist das. Das ist doch nicht aus der Kirche. Ja? Und ich behaupte, ich bin der Erste, der das Vaterunser mit 2000 Jugendlichen auf der Pfingstjugendkonferenz gebetet hat. Ganz dreist, weil das in unserer Szene, Brüdergemeinde, eigentlich nicht üblich ist. Aber ich fand das wichtig. Natürlich kann man es übertreiben und es ableiern. Es ist aber das Gebet von Jesus und damit muss es ein super Gebet sein. Und wenn manche Menschen das einfach nachplappern, dann ist das schade, aber dadurch ist das Gebet ja nicht schlecht, sondern der Umgang mit dem Gebet ist schlecht. Und was ich toll finde, ist, dass es gerade wiederentdeckt wurde. In der größten Freikirche der Bundesevangelisch-Freien Gemeinde in Braunschweig wurde vor zwei Wochen darüber gepredigt. Habe viel aus dieser Predigt, lasse ich heute auch einfließen. In der Wochenzeitschrift Idea Spektrum beginnt das Jahr mit einer ganzen Serie zum Thema Vater Unser. Keine Ahnung, wer das angeordnet hat. Auf jeden Fall merken gerade viele Christen, Mensch, das ist doch wichtig, das Vater Unser, weil es einfach gut ist zum Start des Jahres. Es wird in der Bibel zweimal überliefert. Ich lese einmal aus Matthäus 6, dort steht es im Rahmen der Bergpredigt. Matthäus 6 und ich lese so ein bisschen weiter vor. Und man wird ja älter, deswegen muss ich mal die Brille ablegen hier. Ab Vers 5 und dann wird es nochmal in Lukas 11 berichtet. Jesus redet in der Bergpredigt grundsätzlich über das Gebet. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lob schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in dem Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Und es wird überliefert in Lukas 11. Eine andere Situation, anderer Kontext. Jemand kommt zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Und es begab sich in Vers 1, dass er an einem Ort war und betete. Also man beobachtete Jesus beim Beten. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Punkt. Dann kommt die Geschichte von dem bittenden Freund, der nachts anklopft und irgendwas will von seinem Nachbarn. Und der Nachbar steht dann auf. Der Evangelist Matthäus im Rahmen der Bergpredigt: Gebet ist keine Laberei. Lautes Gebet ist nicht dafür da, sich zu profilieren. Und Gott weiß schon, was wir brauchen, bevor wir beten. Und dann bringt Jesus sozusagen ein Mustergebet, ein exemplarisches Gebet für den User, einfach, kompakt, leicht zu gebrauchen, für jeden nachvollziehbar. Es ist übrigens das einzige von Jesus gelehrte Gebet. Bei Lukas beantwortet Jesus eine ernste Frage: Wie sollen wir beten? Wie sollen wir es machen, Herr? Wir sehen dich beim Beten. Wie sollen wir es denn tun? Und Jesus sagt: Pass mal auf, so. Wie erklärt sich die unterschiedliche Überlieferung? Wahrscheinlich hat Jesus mehrmals zu diesem Thema geredet. Und vielleicht hat er das auch nicht so kompakt dargestellt, sondern mal verschieden. Und Leute haben das unterschiedlich aufgeschrieben. Im Rahmen der Geschichte, der Gründung der Gemeinde, der Kirchengeschichte, ist dann das Gebet so übernommen werden, wie Matthäus es uns überliefert hat, als sogenanntes Vaterunser, meistens nach der Luther-Version. Es enthält 7 Bitten. 4 Bitten beziehen sich auf uns, 3 Bitten beziehen sich auf Jesus. Und dieses Gebet spannt einen Riesenbogen. Es geht um den Herrn, der angebetet werden soll. Dann geht es um uns, um unser ganz einfaches Leben, um unsere Bedürfnisse, um unsere Beziehung zum Nächsten und schließlich um das Reich Gottes. Der Ausleger F.F. Bruce schreibt: Das Vaterunser, das den Jüngern als Verhaltensmaßregel mit auf den Weg gegeben wurde, ist eine Zusammenfassung der Lehre Jesu über das Reich Gottes. Und was auch interessant ist, das Vaterunser ist zunächst einmal ein gemeinsames Gebet. Es heißt ja nicht mein Vater im Himmel, kann man auch sagen, aber es heißt überliefert unser Vater im Himmel. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir es als Gemeinschaft beten, als Gemeinde, weil wir gemeinsam vor Gott treten. Natürlich dürfen wir es auch alleine beten und dazu möchte ich auch heute ermuntern. Ich möchte mit euch jetzt in einem Schnelldurchgang die einzelnen Elemente durchgehen und daher enthält diese Predigt heute Morgen sehr viele Aspekte, wie das Gebet auch. Und ich glaube, ich bin überzeugt, da ist für jeden von uns was dabei. Und so nutze ich auch manchmal das Vaterunser. Wenn ich persönlich bete, fange ich an, Vaterunser im Himmel, und mache einen Punkt und fülle danach mit meinen eigenen Worten auf, wenn mir danach ist. Ja, und fange Gott an zu loben. Und dann bete ich die nächste Zeile und mache wieder einen Punkt und fülle wieder auf. Und manchmal, wenn ich keine Zeit habe oder manchmal sogar nicht weiß, was ich beten soll, dann mache ich das nicht. Ich kann es also gut nutzen. Vater unser im Himmel, so fängt es an. Vater. Und dann merken wir schon, was ein starker Gebetseinstieg. Sofort ist Beziehung hergestellt. Vater, ich rede Gott sofort an als Vater. Direkt da. Im Alten Testament wird Gott 11-mal als Vater bezeichnet. Im Neuen Testament 155-mal. Da merkt man schon, das hat was mit Jesus zu tun, der diese Beziehung zum Vater herstellt. Jesus stellt diese Beziehung her, eine väterliche Beziehung. Egal wo, egal wie ich drauf bin, ich rede mit meinem Vater im Himmel, weil ich sein Kind bin. Er hört, er hat ein offenes Ohr für mich. Vater, Pater in der griechischen Sprache des Neuen Testamentes. Und Jesus wird ja hier höchstwahrscheinlich in seiner Muttersprache gesprochen haben, also im Aramäischen, und wird das Wort Abba benutzt haben, was übersetzt so viel heißt wie Papa. Das bedeutet ja, das ist eine ganz intime Beziehung, die wir sofort herstellen, wenn wir so anfangen, mit Gott zu reden. Vater unser, Papa. Denn wieso können wir das? Weil wir Kinder Gottes sind, weil wir ganz vertraut mit Gott sind. Und die Frage an dich heute Morgen ist: Ist dir das klar? Fühlst du das auch? Weißt du es? Du bist ein Kind Gottes.
Wie fühlst du dich?
Mir ist es manchmal so, ich fühle mich manchmal so als Gottes Angestellter, so als sein Diener. Er ist natürlich okay, wir dienen ja auch Gott. Aber ich bin natürlich mehr oder ich fühle mich so als Sünder, den Gott gerettet hat. Das ist ja auch so. Aber ich bin ja viel mehr. Ich bin ja sein Kind. Ich bin sein Kind. Das ist egal, was ich gemacht habe. Ich kann immer wieder zu ihm kommen als sein Sohn. Ich bin nicht ein Waisenkind, ne, was Gott in sein Waisenhaus geholt hat. Ich bin auch nicht ein Pflegekind, was nicht erbberechtigt wäre oder noch einen anderen Namen trägt, sondern ich bin adoptiert. Das heißt, ich bin voll Gottes Kind. Ich bin erbberechtigt. Ich habe alle Rechte, die Gottes Kinder haben können. Und so ist es bei dir ja auch. Fühlst du das? Und manche sagen, ich brauche ja nicht fühlen. Ich bin ja kein Gefühlsmensch. Aber dann ist die Frage, weißt du das? Du bist Gottes Kind. Das ist total wichtig. Ich spreche dir auch heute Morgen zu. Du bist Gottes Kind in jeder Situation deines Lebens. Damit bist du Prinz oder Prinzessin des Königs, Königstochter, Königssohn. Und das wird sofort in der ersten Vokabel dieses Gebetes klar. Und manchmal können wir das gar nicht glauben. Ich, Gottes Kind, ja, wer bin ich? Ja, ist aber so. Ne, ich habe das ja nicht festgelegt, hat Gott festgelegt. Das ist einfach so. Wir sind Gottes Kinder und das ist gut. Und damit fängt dieses Gebet an. Einen stärkeren Einstieg gibt es eigentlich nicht. Und dann geht's weiter. Geheiligt werde dein Name. Und hier kommt, merkt man, der Respekt zum Ausdruck. Der Vater ist Gott, JHWH. Der Heilige, der ganz andere, der Schöpfer dieser Welt, der Alleskönner. Aber mein Vater kann alles. Wahnsinn. Ich kann hier stoppen. Ich kann anfangen, Gott zu loben, zu preisen für alles, was er tut, für das, was er ist. Hier fängt der Lobpreis Gottes an, die Anbetung. Und hier fängt natürlich auch mein heiliger Lebensstil an, weil er sagt ja, seid heilig, denn ich bin heilig. Ja? Das gehört natürlich auch dazu. Die Heiligkeit Gottes wird hier wiedergespiegelt. Die Überschrift ist, mein Vater ist ein ganz heiliger Gott und deswegen heilige ich ihn. Und dann kommt eine ganz starke Bitte. Dein Reich komme. Was für eine Bitte. Gottes Reich soll kommen. Das Himmelreich. Seit Jesus ist es offiziell angebrochen. Vorher war es natürlich auch schon da, weil Gott ja schon mit Israel die Geschichte schreibt. Aber es war nicht so deutlich wie seit Jesus. Es war in Ansätzen da. Und jetzt kommt es unaufhaltsam. Es wächst, es wird sich durchsetzen. Mit der Wiederkunft von Jesus wird es endgültig anbrechen. Was in dieser Bitte steckt, ist Hoffnung. Hoffnung für eine völlig kaputte Welt, in der Australien mal eben abfackelt, in der es sexuellen Missbrauch gibt, in der es schreckliche Kriege gibt, die eigentlich in der das Klima verrückt spielt. Und hier setzt dieses Gebet mit Hoffnung an, dass Gott kommt und wiederherstellt und Frieden bringt. Der Prince of Peace kommt, der Friedefürst. Und das muss ja unser Gebet sein als seine Kinder, damit es vorbei ist mit dieser schlechten Welt und dieser schlechten Situation. Da steckt die Bitte nach der Wiederkunft Jesu wieder. Maranatha, Herr Jesus, komme bald. Das Reich Gottes. Ein Zitat von Napoleon. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet. Aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben. Das ist tatsächlich von ihm. Eine irre Aussage. Er sagt im Grunde genommen, als einer der größten Feldherren, die er ja wohl war, auch nicht gut, aber er sagte, alles, was ich hier geschaffen habe, oder Alexander, das ist nichts. Jesus hat ein Reich gegründet, das gibt es seit 2000 Jahren. Und wenn Jesus mit dem Finger schnippt, dann stehen 1 Milliarde Christen auf und sind bereit, für ihn zu sterben. So im Grunde genommen kann man das übertragen. Das ist irre, das Reich Gottes. Die Dimension können wir manchmal gar nicht erfassen. Das Reich Gottes wird alles überwinden und wir dürfen es jetzt schon mitgestalten. Wir können hier auch wieder stoppen und für unsere Arbeit beten. Dass Gott an meinem Arbeitsplatz kommt, wie kann das gehen? Das ist doch nur eine Firma. Da handle ich doch nur mit Maschinen. Aber wer handelt denn da? Ich handle oder du handelst an deinem Schreibtisch. Denn das Reich Gottes ist da, wo du bist, da ist das Reich Gottes. Und wenn da 2 Christen sind, dann ist da gleich 2-mal Reich Gottes. Da hat man schon eine kleine Botschaft da. Das Reich Gottes ist überall da, wo Christen sind. Ne? Es ist nicht nur in der Kirche, sondern es ist immer vor Ort. Hier ist es natürlich auch heute Morgen da. Hier kann man natürlich auch für die Mission beten. Das Reich Gottes weltweit, Tansania, Ungarn, Myanmar, die Leute, die auf dem Schiff gerade sind von uns. Und natürlich kannst du auch für deine Familie bitten, denn da soll das Reich Gottes natürlich auch kommen. Auf jeden Fall. In deiner Ehe, bei deinen Kindern, bei deinen Geschwistern, Enkeln, Eltern. Überall wünschen wir uns doch, dass Gottes Reich durchbricht. Denn sein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Im Himmel, wissen wir, ist schon alles gut, aber noch nicht hier auf der Erde. Hier herrscht Krieg, hier herrscht Neid, hier herrscht Missgunst, Umweltzerstörung, Egoismus. Diktatoren herrschen hier, Lügner, Misstrauen auch unter uns, Vertrauensverluste in engen Beziehungen, Verletzungen, die entstanden sind. Das erleben wir hier alles in unserem Alltag. Und deswegen beten wir, Gott, dein Wille, der gute Wille des Vaters, der möge auch bitte unter uns geschehen. Wie das schon im Himmel der Fall ist, das wünschen wir uns hier auf Erden und natürlich erstmal in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft. Hier kann ich also für mich persönlich beten, für die Beziehung, die ich habe. Ich kann ja aber natürlich auch für die Politiker beten, den Bürgermeister, Armin Laschet, den Ministerpräsidenten, Merkel, Europa, Trump. Schon mal für Trump gebetet? Der hat es nötig. Ja, und Johnson kann man auch für beten. Und Höcke, natürlich, für wen denn sonst? Ja, und Gauland müssen wir beten für. Die brauchen das, die Jungs. Ne? Manche mehr, manche weniger. Kann man hier gut machen, weil wir wollen, dass Gottes Wille sich durchsetzt. Für die Kriegsländer, für Assad, für die Flüchtlingsströme. Wenn wir nachdenken, dann kommen wir gar nicht mehr zum Ende des Gebets, weil hier würde so viel reinpassen an dieser Stelle, dass wir uns wünschen, dass Gottes Wille geschieht. Und jetzt wird es dann wieder ganz persönlich. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, auch dafür, gerade dafür. Und dann fällt uns auf, Mensch, wir haben doch alles. Ja, wir haben doch nicht nur Brot, wir haben Häuser, Autos, Videokonsolen, super Handys. Ein paar liegen schon im Schrank, weil die schon alt sind, 2 Jahre. Ja, so, ne, wir haben doch alles. Wie viele Brotsorten gibt es beim Brotweltmeister Deutschland? Wenn ich beim Bäcker Brötchen kaufe, so als Wahlberliner muss ich ja jetzt auch sagen, Schrippen, dann kann ich auswählen, hier zumindest beim Bäcker Burger, zwischen Normal, Roggen, Mohn, Sesam, Wurzelbrötchen, Laugen, Wiedenesterbrötchen gibt es auch. Weltmeister gibt es auch. Und nach 3 Monaten Englandaufenthalt 2019 weiß ich das auch ehrlich wieder zu schätzen mit den Brotsorten. Wir haben in Deutschland angeblich 3.183 Brotsorten. Wahnsinn, oder? In England denkst du, die haben nur Toastbrot. Aber irgendwie überleben die auch. Das geht, ja. Das ist verrückt, ne? Und dann müsste man ja eigentlich in der Bäckerei anfangen zu tanzen vor Freude, weil man alles hat, weil wir aus dem Vollen schöpfen und Supermärkte und alles. Und dankbar sein, Dankbarkeit steht uns an für die Lebensmittel. Es heißt aber auch, dass wir nicht verschwenden brauchen. Das ist nicht nötig, denn Jesus spricht hier vom täglichen Brot, um das, was jetzt gebraucht wird, unser täglich Brot. Es geht also auch immer um Genügsamkeit, um Bescheidenheit, um Freiheit, um Verzicht. Denn Christen verlassen sich ja auf Gott und vertrauen auf den Vater, der uns täglich begegnet in dem, was er uns schenkt. Und deswegen ist auch das Gebet vom Essen so cool, weil ich dann täglich von Gott was empfange und ihm Danke sage und sofort wieder im Gespräch mit ihm bin, in Beziehung bin. Ich muss nicht vorm Essen beten, ich darf vorm Essen beten, versteht ihr? Weil ich dann mit Gott reden kann, das ist doch cool. Und natürlich sollen wir auch von unserem Reichtum abgeben. Britta Koos-Misdorf, die in Braunschweig über dieses Gebet gebetet hat, die sagt, wir können ein Teil der Antwort Gottes auf diese Bitte werden. Das gilt, glaube ich, besonders für uns Deutsche. Wir können ein Teil der Antwort Gottes auf diese Bitte werden, indem wir von unserem Überfluss abgeben mit dem Armen und Hungernden teilen. Und vergib uns unsere Schuld. Diese Zeile hat es in sich. Wieso eigentlich? Hat Jesus uns nicht ein für alle Mal vergeben? Ja klar, hier geht es auch, glaube ich, nicht um Erlösung. Aber wir machen uns doch immer wieder die Füße schmutzig. Immer wieder, jede Woche. Also ich zumindest. Wir fallen immer wieder hin. Und deswegen müssen wir immer wieder neu die Gnade Gottes in Anspruch nehmen, die uns eigentlich ja schon gewährt wurde. Also bekennen wir unsere Schuld vor Gott. Denn Christsein ist eben nicht Perfektion. Christsein ist immer wieder die Neuinanspruchnahme der Gnade Gottes. Und Leute, das wird so oft missverstanden. Und zwar von Leuten, die Jesus nicht folgen. Rainer Mayer, bekannt auch als Don Alfonso, das ist so ein Weltkolumnist. Weiß nicht, ob jemand den liest. Der schreibt immer ganz witzige Kolumnen, manchmal gibt es auch einen Shitstorm und so, ja, wenn er was schreibt. Welt ist ja jetzt auch so eine Zeitung, die ist eher auf der rechts von der Mitte, also nicht rechtsradikal, aber so meine Linie so ein bisschen. Und muss man mal aufpassen mit solchen Wörtern. Also man würde ja heute sagen, Mitte ist das. Also Mitte. Ne? Und er schreibt ja immer so eine Kolumne. Und letzte Woche habe ich eine Kolumne gelesen, da schreibt er nur so im Nebensatz, die Christen versprechen das Himmelreich, wenn man im Leben nur genug entsagt. Sexuelle Freuden und ihr nicht ganz immer ganz unfiskalische Anmahnungen meiden. Und ich lese das und denke dir, so ein Quatsch. Ja, wie kann so ein intelligenter Mann sowas schreiben? Ja, gute Christen oder gute Pastoren, die versprechen doch nicht das Himmelreich, wenn wir korrekt leben oder wenn wir das und das und das machen. Dann können wir ja alles sofort einpacken. Wie kann das in der größten deutschen Tageszeitung stehen? Ja, Christen versprechen doch das Himmelreich, wenn Leute, die versagt haben, auch sexuell, zu Gott kommen und sagen, ich bin auf deine Gnade angewiesen und vergib uns unsere Schuld. Wie unsere Haltung, die wir haben, dass wir heilig sein wollen, die beruht doch nicht darauf, weil wir was von Gott bekommen wollen, sondern die beruht doch, weil wir auf dieser Gnade stehen. Deswegen möchte ich so leben, wie Jesus es will. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und deswegen, Gott liebt mich doch nicht, weil ich perfekt bin. Dann bräuchte er mich ja gar nicht lieben, dann wäre ich ja schon perfekt. Ne? Gott liebt mich doch, weil ich Fehler mache. Schlimm, dass Leute sowas schreiben über uns. Ja? Ich weiß nicht, welche Pastoren sowas verbreiten. Ich hoffe, wir nicht. Es geht doch darum, dass wir immer wieder zu Gott kommen und die Antwort seiner Gnade entgegennehmen, die Gnade von Jesus Christus. Ein Leben nach den Geboten ist die Antwort auf die Gnade Gottes. Weil Christen wissen, dass sie schuldig sind, bitten sie um Vergebung ihrer Schuld. Und jetzt geht diese Bitte mit einer Selbstaussage weiter. Oder man könnte sagen, es ist fast schon eine Selbstanfeuerung, möchte ich sagen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Boah. Eigentlich kann man das nur beten als Selbstmotivation. Ja, genau, das muss ich auch machen. Ich feuere mich selber an. Oder wenn wir es gemeinsam beten, feuern wir uns selber an. Wir müssen auch unseren Schuldigern vergeben. Das ist ja fast unmöglich. Vor allen Dingen, wenn die sich noch niemals bei uns entschuldigen. Ja, dann geht's ja noch. Wenn jemand zu Kreuze kriecht, ja, und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, dann können wir gnädig sein und sagen, naja, kann ja mal passieren. Ne? Interessant zum Beispiel in Berg-Neustadt mit dem Bürgermeister, die haben ja da einen riesen Fehler gemacht in der Wiedenesstraße, da wo ich wohne, und haben mal eben 1,5 Millionen, glaube ich, als Stadt die pleite ist, in den Sand gesetzt. Drama. Der Mann hat sich offiziell entschuldigt. Wie gehen wir damit um? Gut, deswegen müssen wir den nicht wieder wählen, aber wie gehen wir damit um? Uli Hoeneß, ja, Steuerbetrüger, ne? Wo alle sagen, der sitzt zurecht, im Knast sitzt er auch, ne? Aber der hat sich mehrmals entschuldigt, in der Presse, vor allem, vor Deutschland. Wie gehen wir damit um? Das sind irgendwelche Leute aus der Politik, aber wie passiert das in unserem Umfeld, in unserer Familie? Und dann gibt es die Situation, dass Leute sich gar nicht entschuldigen. Die merken gar nicht, dass sie mal eben voll über uns drüber getrampelt sind. Ne? Ja, und dann entschuldigen die sich nicht. Und jetzt soll ich denen vergeben, das ist echt heftig. Dahinter steht so ein bisschen die Erkenntnis, und vor allen Dingen, wenn es schlimme Schuld ist, wenn es in sexuellen Missbrauch geht, das ist fast unmöglich. Dahinter steht aber der Gedanke, sich vom Gestern, also von der Schuld zu befreien, um heute leben zu können, erfordert das aktive Vergeben von Schuld, die Menschen uns angetan haben. Der Satz ist auch nicht von mir, sondern der kam auch in der Predigt von Britta Kosmister vor. Sich vom Gestern zu befreien, um heute leben zu können, erfordert das aktive Vergeben von Schuld, die Menschen uns angetan haben. Das ist ein ganz sensibles Thema. Und wenn das bei dir irgendwas triggert, wenn du merkst, dann nutze die Seelsorgekompetenz unserer Gemeinde. Da sind wir wirklich gut aufgestellt, habt ihr eben gesehen. Ja? Nutze die Seelsorgekompetenz unserer Gemeinde, geht da dran. Und lass den Schmerz zu, der ist dir ja angetan worden. Du bist ja verletzt worden. An dir sind Leute schuldig geworden. Aber geh daran und nutze die Seelsorgekompetenz der Gemeinde. Und führe uns nicht in Versuchung. Boah, wie oft werden wir angegriffen, versucht, verführt durch Gedanken, durch dunkle Träume, durch Bilder, durch Texte, durch Filme, durch andere Menschen, durch den Verführer, durch Krankheit, durch Einsamkeit. Wir werden sogar versucht, unseren Glauben in Frage zu stellen manchmal. Da geht alles ins Wanken. Und wir merken so, stimmt das überhaupt alles? Oder manchmal werden wir versucht, gegen unseren Glauben zu handeln. Ja, ich will heilig sein, aber handle anders. Wie blöd ist das? Und da brauchen wir diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Wir können diesen Satz als Schutz aussprechen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gemeint ist hier auch der Böse in Person, der Satan, der Verderber, der Durcheinanderbringer, der Gegenspieler Gottes. Wir kämpfen nämlich nicht nur gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte dieser Finsternis, wie Paulus schreibt. Ja, das Böse ist da, es erwischt uns immer wieder. Und da kann man auch nur bitten, dass Gott uns schützt vor dem Bösen. Letztes Jahr im September ist der 21-jährige Sohn eines der besten, wie ich finde, und bekanntesten christlichen Musiker plötzlich gestorben. Toby Mac heißt der. Der hat mit seiner Musik unzählige Christen geprägt. Ja, auf der Fiyuko hatten wir andauernd Toby Mac's Countdown. Ne? Der wird generationsüberweit gehört. Und dieser Mann verliert seinen 21-jährigen Sohn. Chu hieß der. Das war ein aufstrebender Künstler. Nach seinem ersten Konzert liegt der tot am nächsten Morgen in seiner Wohnung. Und der Twitter, Instagram entsetzen, die ganzen amerikanischen christlichen Medien entsetzen. Heute kam raus, dass der wahrscheinlich an diesem schwachsinnigen Opium-Geschichte da, oder die Opiate, die haben ja so ein Opiate-Problem in den USA, dass er da eine Überdosis genommen hat. Du denkst, das kann doch nicht sein. Wieso passiert so einem Influencer der christlichen Szene, der so tiefe Texte bringt, musikalisch kann man streiten, ich weiß, wieso passiert dem sowas? Und vielleicht kennst du das an deinem Leben, wieso passiert mir sowas? Wieso erfahre ich so viel Böses? Ich habe das doch gar nicht verdient, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ich war geschockt, mich hat das wirklich bewegt. Er hat gerade ein Lied rausgebracht, letzte Woche, 21 Years heißt es, 21 Jahre, wo er versucht, diese Situation zu verarbeiten, weil die so ein ganz enges Familienleben hatten. Und als sein Sohn gestorben ist, schreibt er Folgendes. Und ich glaube, das kann nur jemand schreiben, der diese Bitte verstanden hat, erlöse uns von dem Bösen. Er schreibt, meine Frau und ich wollen, dass die Welt weiß, wir folgen Gott nicht, weil wir eine Art Vereinbarung mit ihm haben, wie beispielsweise, dass wir ihm folgen, wenn er uns segnet. Wir folgen Gott, weil wir ihn lieben und es ist uns eine Ehre. Er ist der Gott der Hügel und Täler. Da schreibt er einen Tag an seine Millionen Fans nach dem Tod seines Sohnes. Im Englischen steht, wir haben keinen Deal under the table with God. So nach dem Motto, wir haben Gott gesagt, wir dienen dir und dafür kriegen wir. Das gibt es bei uns nicht. Wir folgen Gott, weil es eine Ehre für uns ist. Und er ist der Gott der Hügel und Täler. Und der Tod eines Kindes ist natürlich ein ganz tiefes Tal. Oder des Mannes. Oder ein enges Verwandten oder ein enges Freundes. Oder der Frau sogar. Oder das ist schlimm. Und da müssen wir immer wieder beten, erlöse uns von dem Bösen. Und dann schließt dieses Gebet ab. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ein Lobeshymnus zum Schluss des Gebetes. Interessant ist, dass dieser Hymnus nicht in den Urschriften der Bibel steht. Spätere Handschriften haben ihn hinzugefügt. Er findet sich aber schon ganz am Anfang in den Gemeinden, in der Didache, der 12-Apostellehre, zu Anfang des 1. Jahrhunderts. Und auch im Judentum war es üblich, laut dem Ausleger Meyer, dass man Gebete immer mit einem Lobpreis abschloss. Und er ist schön, er ist stark, er ist richtig und er hat sich durchgesetzt. Er rundet das Gebet ab. Und trotzdem steht in jeder Bibelübersetzung eine Klammer und eine Fußnote. Interessant, ne? Dass dieser Schluss dennoch als nicht original erkennbar ist, bestätigt laut Meyer die Genauigkeit der Bibelübersetzung. Meyer schreibt, dennoch war die biblische Überlieferung so treu, dass selbst apostolische Tradition nicht vermocht hatte, sich den geachtetesten Handschriften durchzusetzen, obwohl sie ja nichts Falsches brachte. aber man achtete streng darauf, die Worte des Herrn selbst vor jedem Zusatz zu bewahren. Die Geschichte des Vaterunser-Schlusses ist also ein Zeugnis für die Reinheit der Bibel über viele Jahrhunderte hinweg. Dem kann ich mich nur anschließen. Ich komme zum Schluss. Nutze das Vaterunser für dein Gebetsleben. Gerade wenn du so geprägt wurdest wie ich. So ein bisschen anrüchig, kann man nicht so. Ja, nutze es. Es ist von Jesus. Unsere Stärke in Freikirchen ist sicher das freie Gebet, auf jeden Fall. Das sollte uns aber nicht daran hindern, auch ab und zu mal in angemessener Weise liturgisch zu werden. Du weißt nicht, was du beten sollst. Dir fehlen die Worte. Nutze das Vaterunser. Du bist in großer Not, du hast überhaupt keine Kraft zu beten. Nutze das Vaterunser. Du wirst angefochten oder versucht, nutze das Vaterunser. Wie sollst du beten? Nutze das Vaterunser. Du willst es einfach? Nutze das Vaterunser. Du willst es tief und umfassend? Nutze das Vaterunser. Stoppe nach jedem Satz und fülle es mit eigenen Worten auf. Du kannst das Vaterunser für dich heute Morgen neu entdecken und hast noch 11 Monate Zeit, das dieses Jahr zu testen. Es ist genial, denn es ist von Jesus. Geschwister, wenn du deinen Mathelehrer anrufst, dann hat er vielleicht gar nicht mit dir gerechnet. Oder wenn du beim Lotto anrufst, dann kannst du schon mal die falsche Nummer haben. Und wenn du beim Bestatter anrufst, dann ist vielleicht die Leitung tot. Wollen wir mal nicht hoffen, ne? Nicht bei Uwe Pfingst. Gott dürfen wir immer anrufen, laut, leise, singend, im Auto, im Wald, auf dem Klo, kann man auch manchmal gut beten, warum nicht? Beim Spaziergang und natürlich in der Gemeinde, mit eigenen Worten, mit vorformulierten Gebeten und natürlich mit dem Vaterunser. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.